Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mein Name ist Heike Sikoni und wir machen uns in der ersten Stunde auf in eine Region, in der das Wetter derzeit viel, viel besser ist als hier bei uns. Über 20 Grad und Sonnenschein. Und dafür müssen wir noch nicht mal gen Süden fahren, sondern wir fahren in den Nordosten Deutschlands nach Mecklenburg-Vorpommern. Schön, dass Sie mitreisen. Heute reisen wir ja nach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Landschaft, eine Region, die an längst vergangene Zeiten erinnert. Alleen mit Kopfsteinpflaster gesäumt von mächtigen Bäumen führen durch endlose Wiesen und Wälder. Es ist eine Gegend mit viel Platz für Natur. Es leben da nur 71 Einwohner pro Quadratmeter. Nur mal zum Vergleich, in Nordrhein-Westfalen sind es rund 7,5 Mal so viel mit 523 Einwohnern pro Quadratmeter. Ja, und vor allem frühere Einwohner von der Region Mecklenburg-Vorpommern, die haben prächtige Güter und Landsitze hinterlassen. Auf dem Festland gegenüber der Insel Usedom, da lädt sogar ein altes Rittergut ein zum Entspannen. Und diese Einladung ist Barbara Wiedemann sehr gerne ins Rittergut Böhmitz gefolgt.
Die Auffahrt ist von großen alten Bäumen gesäumt. Das Haupthaus am Ende der Zufahrt leuchtet mir im freundlichen Gelb entgegen. Rechts schaut eine gut gestriegelte braune Stute aus den Pferdeställen und auf der Blumenwiese sitzt eine schwarze Katze. Willkommen in einer anderen Zeit. Vor ein paar hundert Jahren wurden Ritter schon mal mit einem Landgut belohnt. Und ein solches ist auch das Rittergut Böhmitz. 1751 entstand es und hat im Laufe der Jahrhunderte einiges an Geschichte erlebt. Zerstört wurde es zum Glück dabei nicht. Vor über 80 Jahren wurde das Gut zum Feierabendheim umfunktioniert. Heute würde man es eher Seniorenheim nennen. Und weil es damals ein Heim wurde, steht heute ein wunderschön restaurierter Glockenstuhl im Garten. Wie es zum Böhmitzer Glockenspiel kam, das berichtet der jetzige Inhaber Lorenz Flierl.
Die Gottesdienste waren immer in den umliegenden Dörfern, wo auch eine Kirche war. Aber die alten Leute konnten und wollten nicht immer sich auf den weiten Weg zur nächsten Kirche machen, haben gesagt, lieber Pastor, mach doch deine Gottesdienste bei uns. Da hast du immer volles Haus. Die anderen, die Interesse daran haben, können gerne hierher kommen. Und da hat sich der Pastor darauf eingelassen. Es waren immer hier die Gottesdienste am Sonntag. Da haben sie gesagt, aber um wirklich festlich feiern zu können und damit auch die anderen eingeladen werden zu dem Gottesdienst, brauchen wir Glocken. Und haben dann zusammengelegt und haben gespart und haben sich diese Glocken gekauft. Für eine Kirche hat es nicht gereicht, aber für diese drei Glocken.
Die drei großen Glocken haben seitdem einige Stürme überstanden. Auch den Zweiten Weltkrieg und der DDR standgehalten.
Nach der Wende haben die anderen Gemeinden ein Auge drauf geworfen. Ein Teil war schon weg, dann haben sie es wieder in einer Nacht- und Nebelaktion zurückgeholt und haben den Glockenstuhl wieder saniert und haben es wieder aufgebaut. Die werden heute noch regelmäßig geläutet. Am Samstag um 16 Uhr wird das Wochenende eingeläutet und am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst.
Vor 4 Jahren hat das Saarbrücker Ehepaar Flierl das Rittergut übernommen. Auf der Suche nach einem Haus mit Tradition, das sie zu einem Hotel und Restaurant machen wollten, kamen sie auch nach Vorpommern. Sahen das alte Gut und wussten sofort, das ist es. Besonders gefallen hat ihnen nicht nur die ruhige Lage, in der sie mit und durch die Natur leben konnten, sondern auch die Aussicht, in einem der letzten echten Rittergüter der Gegend zu leben.
Das gelbe Haus da drüben, da hat der Inspektor, der für den Gutsbesitzer das Land verwaltet hat, gewohnt. Es sind noch die ganzen Nebengebäude da. Die große Scheune, das war eine ehemalige Mühle. Hier waren Stallungen. Also es ist im Grunde genommen alles noch so, wie es angedacht war als Rittergut oder Bauernhof und ist nicht, ich sage mal, zerpflückt worden in kleine Parzellen. Und das ist das Reizvolle hier, dass alles noch zusammen ist.
Und das gilt auch für das Innere des Hauses. Im weitläufigen Treppenhaus knarren die alten Holzdielen, die Zimmer sind groß, die Aussicht grün und in der Küche arbeitet die Hausherrin selber. Denn Kochen ist, zum Glück für die Gäste, ihre Leidenschaft.
Kommt ruhig rein. Ich bin halt jemand, der auch so gerne wirklich die Sachen aus dem Garten verwendet, also auch noch Schafgarbe und Girsch verarbeitet. Und die Gänseblümchen, die Veilchen, wir machen die Marmelade mit Veilchenzucker, Brombeerfeilchenmarmelade. Die Veilchen werden gepflückt, schön in Zucker gelegt, 2 Monate ruhen lassen, dann hat der Zucker diesen falschen Geschmack angenommen und daraus kochen wir Marmelade. Und das ist so das, so meine Seele. Das mache ich wahnsinnig gerne.
Ob Veilchenmarmelade oder schwarze Walnüsse, die nach einem Geheimrezept ein halbes Jahr eingelegt werden müssen, der Luxus des Einfachen liegt hier im Besonderen. Im Moment bereitet Nicola Fleel das Abendmenü vor und lässt sich dabei gerne über die Schulter schauen.
Wir haben einen Wildkräutersalat mit auf Bestandteilen schon aus dem Garten, sowohl Giersch wie Sauerampfer und ein bisschen Schafgarbe. Und dazu gibt es ein leicht gerauchtes Rehrücken-Carpaccio. Mhm. Im Hauptgang haben wir einen frischen Haftzander aus Lasan, frisch ins Netz gegangen. Mhm. Dazu gibt es Spargel und Bärlauchgnocchi. Und zum Nachtisch einen lauwarmen Schokoladenkuchen mit Rhabarberkompott und hausgemachten Vanilleeis. Und wer dann noch nicht satt ist, dem schmieren wir eine Stulle.
Da wird wohl keine Stulle mehr nötig sein. In Ihrem Restaurant gibt es keine große Speisekarte. Die kleine Karte ist der Saison angepasst und vor allem regional. Denn nur wenn die Wege kurz sind, ist es wirklich möglich, alles frisch auf den Tisch zu bringen, erklärt die Köchin. Und so wird der Fisch auch direkt beim Fischer gekauft, denn die Ostsee ist nur 30 Kilometer entfernt.
Wir fahren morgens um 5, 5:30 raus und je nachdem, was im Netz ist, rufen sie dann so um 10, um 11 an, sagen, ich habe 10 Ostseelachs, ich habe 20 Zander, was wollt ihr? Ja. Zander ist hier so ein Produkt, das wahnsinnig gut läuft. Das ist ein toller Fisch. Lasan, keine 30 Kilometer entfernt, hat also keinen Reiseweg. Und einfach so auf der Haut gebracht, ist köstlich.
Raus aus dem Wasser und rinnt direkt rauf auf den Teller. Frischer kann Fisch ja kaum sein. Ein Trend, der immer öfter in Mecklenburg-Vorpommerns Küchen beobachtet wird, ist der Griff zu regionalen Produkten und auch sorgsamer Umgang mit Flora und Fauna wird immer wichtiger. Und wie dieser Umgang aussehen kann, davon erzählt uns Barbara Wiedemann gleich mehr. Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja eine Region, in der sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, heißt es, stimmt. Aber da sind auch nur 2 Tierarten, die im Nordosten Deutschlands heimisch sind. Und damit sich möglichst viele Tiere dort wohlfühlen, versucht die Deutsche Wildtierstiftung Gut Kleppelshagen, artgerechte Lebensräume für sie zu schaffen. Artenschutz, der es den Menschen gleichzeitig erlaubt, mit diesen Tieren und Pflanzen auch den Lebensunterhalt zu bestreiten. Um sich anzugucken, wie das funktioniert, ist Barbara Wiedemann nach Gut Kleppelshagen gereist, wo die Deutsche Wildtierstiftung ihren Sitz hat. Und da hat sie unter anderem haarige Tiere gesehen.
Sie sehen sehr schön den Waldgürtel hier rumrum. Und hier drüben, da ist dann das Tal der Hirsche, wo wir nachher hingehen und mal gucken, ob wir da ein bisschen Wild sehen. Hier sind jetzt unsere Sommerweiden. Die hellbraunen, das sind Angus. Und wenn die Schwarzen zottelig sind, dann sind es die Galloways.
Weite Wald und Wiesen. Grünes Weideland, auf denen es sich braune Rinder mit Sturmfrisuren gut gehen lassen. Christian Vorreier hat wirklich einen schönen Arbeitsplatz. Er ist Leiter des Forstbetriebes bei der Deutschen Wildtierstiftung Gut Kleppelshagen. Und wo es eine Stiftung gibt, da gibt es auch einen Stifter. Heimo Geretwisch gehört zu den eher stillen, bescheidenen Stiftern. Sein Engagement gilt der Natur und den heimischen Wildtieren. Im Krieg wurde er von seinen besorgten Eltern aufs Land geschickt. Für den Hamburger Unternehmer ein nachhaltiges Erlebnis, erzählt Eva Gorres, Pressesprecherin der Deutschen Wildtierstiftung.
Dort hat er seine große Liebe für Mecklenburg-Vorpommern entdeckt und hat er sehr verantwortungsvoll die Firma übernommen und sehr erfolgreich als Unternehmer gearbeitet. Aber seinen Kinderwunsch, seinen Kindertraum, den hat er eigentlich nie vergessen. Und als dann die Mauer fiel, ist er mit seiner Frau durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren. Und dann hat er gesagt, du, weißt du was, so sah es in meiner Kindheit aus. Und schau nur, wie schön es hier ist. Hier kaufen wir Wald und hier kaufen wir Land. Und hier soll ein Gutshof entstehen.
Und das hat er dann getan. 1995 eine alte Gutsanlage mit jeder Menge Land drumherum gekauft. Insgesamt 2000 Hektar Fläche, davon allein 800 Hektar Wald. Seine Vision, einen Lebensraum zu schaffen, den Menschen und Tiere gemeinsam nutzen können, konnte nun verwirklicht werden. Birgit Rado, Geschäftsführerin der Deutschen Wildtierstiftung.
Er hat dann hier angefangen, seine Galloway-Herde laufen zu lassen. Und Rinder sind wunderbare Landschaftspfleger. Rinder fressen ja das Gras runter, aber sie machen es nicht kaputt. Und indem sie es kurz halten, haben zum Beispiel Kleinlebewesen großartige Lebensräume. Und hier ist viel passiert, um vor allen Dingen auch für Rothirsche gute Lebensbedingungen zu schaffen. Die Natur müsste ja ziemlich dämlich sein, wenn sie Tiere mit einem solchen Geweih zum König der Wälder macht. Das sind natürlich eigentlich Tiere der offenen Landschaft, die gejagt werden. verdrängt werden in die Wälder. Wir haben hier eine andere Jagdpolitik entwickelt. Bei uns wird gejagt in den Wäldern. Hier gibt es große Wildruhezonen.
Und das sehen wir uns jetzt mit Förster Vorreier einmal genauer an. Zunächst geht's raus auf die alten Streuobstwiesen, die das Gut umgeben. Alte Obstbäume mit Eulenkästen, jede Menge Blümchen drunter, Vögel zwitschern. Wir sind in ein Bilderbuch eingetaucht. Auf einem alten Pflasterweg geht es vorbei an grünen Wiesen bis zum Wildtierbeobachtungspavillon. Von hier aus kann man das Tal der Hirsche gut überblicken. Durchs Fernglas entdecke ich Kraniche und Wildgänse, ein paar Rehe lassen es sich schmecken. Leider ist kein Hirsch zu sehen, aber in der Luft bewegt sich was.
Da vorne fliegt ein Seeadler. Er ist jetzt vorm Wald und baumt da auf.
Macht was?
Der setzt sich auf den Baum. Jede Richtung von Fachleuten hat ja seine eigene Sprache. Also wir haben hier einen Seeadlerhorst und einen Ausweichhorst und haben eigentlich jedes Jahr ein Brutpaar hier in Kleppezahn. Ist ja der größte heimische Vogel hier, der Seeadler. Dann gibt es noch den kleineren Adler, den Schreiadler oder Pommernadler, der hier für die Gegend sehr spezifisch ist. Der ist aber deutlich gefährdeter als der Seeadler. Gibt nur noch ganz wenig Vorkommen, insbesondere in der Feldberger Seenplatte.
Seltene Vögel, Rotwild, Wildschwein, Dachs, Kranich, Fischotter, Turmfalke. Sie alle haben hier das ideale Zuhause gefunden. Naturschutz ist zu einem Naturerlebnis geworden. Nachdem sich im Tal der Hirsche im Moment allerdings kein Hirsch blicken lässt, nimmt uns der Förster mit auf einen Streifzug durch den Wald, bei dem deutlich wird, woran sich ein Naturwald von einem Stadtwald unterscheidet.
Das sind die Straßen des Wildes, des Schalenwildes. Und das ist ja sehr symptomatisch aus der Deckung des Waldes raus ins Offenland. Und die werden uns hier noch öfter begegnen und es sind wie so kleine Trampelpfade. Der Jäger spricht davon wechseln. Also der Dachs ist hier heimisch und dann haben wir natürlich auch noch Nachfolger, die in den Bauten der Dachse oder Füchse leben. Das war der Marderhund. Und als Neuankömmling haben wir hier den Waschbären. Und hier kann man eigentlich ganz gut sehen, dass wir auch sehr viel Totholz erhalten. Da oben steht ein alter Buchenstumpf mit lauter Spechtlöchern. Dann die Eiche, die hier so hell glänzt, ist abgestorben, die bleibt stehen. Ja, wir stehen hier an dem sogenannten Wildbahnweiher. Hier ist es sogar so, dass wenn es im Sommer richtig heiß ist, dass hier sogar das Rotwild reingeht. Und da oben an dem Hang, da ist ein Quellhorizont und das ist die Schweinebadeanstalt. Also das ist so Wellness für Schweine. Wenn die richtig gut drauf sind, dann hören sie die bis hier unten quieken.
Eine Schweinebadeanstalt mit glücklich quiekenden Schweinen, Kühe, bei denen die Frisur sitzt, im Wildtierland Kleppelzhagen in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist die Welt noch in Ordnung, da kann man sich alles angucken und ich schätze mal, sowohl Schweine als auch Rinder, die würden gerne mitkommen zu unserer nächsten Station in Domradio Reisen. Wir bleiben in Mecklenburg-Vorpommern und machen uns auf in einen Kräutergarten. Clemens Brentano soll um 1800 einer der ersten gewesen sein, der das alte Kinderlied aufgeschrieben hat. Und darin heißt es, Mutter ist im Pommernland und Pommernland ist abgebrannt. Ist ja keine schöne Zeile, aber heute ist man sich gar nicht mehr sicher, dass einst wirklich Pommernland gemeint war. Man glaubt eher, es sollte Pulverland hießen. Denn wer heute durch Mecklenburg-Vorpommern fährt, der hat auch ganz andere Assoziationen mit in diesem Land, mit Seenplatten, Wäldern, Wiesen. Da bekommt die Idee von blühenden Landschaften, von denen einst Altkanzler Kohl schwärmte, ein Gesicht. Pommernland ist Sommerland, so heißt denn auch ein Tee, der in der Teemanufaktur Kräutergarten hergestellt wird. In der kleinen Genossenschaft werden Kräuter und Heilpflanzen angebaut und da blüht der Aufbau Ost im wahrsten Sinne des Wortes.
Hier im Lassader Winkel sind sie, könnte man sagen, am Ende der Welt gelandet. Und das ist die Situation, die soziale und wirtschaftliche Situation hier auf dem Festland. Wir haben immer die Insel Usedom mit ihren Stränden und ihren Touristen im Blick, sind hier aber im Grunde von den Besuchern und Interessenten auch der wirtschaftlichen Entwicklung ziemlich abgeschnitten.
Im Windschatten der beliebten Insel Usedom liegt auch der Ort Pulo. Und auf diesen Ort wären wahrscheinlich wenig Menschen aufmerksam geworden, wenn sich nicht ein paar engagierte Frauen vor Jahren aufgemacht hätten, dort ihr Glück zu versuchen. Christiane Wilkening ist eine von ihnen. Die heutige Geschäftsführerin hat den Kräutergarten Pommernland mitgegründet. Sie erinnert sich gut daran, wie es war, als sie vor fast 15 Jahren am mecklenburgischen Ende der Welt ankam und dann vor der Frage stand:
Wovon lebt man auf dem Land? Ich bin aus Hamburg gekommen. Meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter kamen aus Dresden und Erfurt. Wir wollten hier leben und dieses Landleben in dieser Weite, in dieser Landschaft, auch in der Selbstorganisation einer kleinen Firma für uns ganz attraktiv war. Aber was sollten wir hier tun? Wir haben dann überlegt, ja, sollen wir frischen Salat machen, Petersilie, Thymian, Majoran. Das hat uns alles nicht so zugesagt, sodass wir gesagt haben, na, wir würden gerne aus den Früchten des Landes etwas machen, was gut schmeckt. Und das waren dann damals süße Fruchtaufstriche aus den Mirabellen, Äpfeln und Quitten. Und das waren Chutneys, die ein bisschen pikanter waren. Und es waren Kräutertees.
Eine Idee war geboren und Pommerland wurde zum Kräuterland. 2001 wurde die Geschäftsidee, mit Erzeugnissen des Landes Geld zu verdienen, dann ernsthaft in die Tat umgesetzt und die Genossenschaft Kräutergarten Pommerland gegründet.
Und dann sind wir mit 4 Fruchtaufstrichen, 2 Chutneys, 6 Kräutertees und 2 Trinksirupen an den Markt gegangen. Und zwar auf den Biomarkt, denn das war von vornherein klar. Wenn wir hier was machen, Anbau, Kräuteranbau, was ja sowieso eine Nische ist, dann machen wir eine Nische in der Nische. Wir machen nämlich Kräuteranbau im Biobereich. Das war von vornherein klar. Wir wollten was für die Erde tun, wir wollten Produkte produzieren und wir wollten Arbeitsplätze schaffen. Das war das, was hinter uns stand. Nicht nur wir selber, sondern auch andere Leute, die hier ja damals zu 70-80% arbeitslos waren. Für die sollten Möglichkeiten geschaffen werden, Arbeit zu finden.
Der Verkauf der Fruchtaufstriche wurde im Laufe der Zeit gestrichen. Der Kräutertee ist geblieben und trägt so schöne Namen wie Elfentraum, Sternenklang, Drachenglut und Sommerland. Pommerland ist Sommerland. Die Kräuter werden in einer ehemaligen DDR-Schweinemastanlage verarbeitet. Dort, wo sich an die 3000 Schweine mästen lassen mussten, duftet es heute nach Zitronenmelisse und Apfelminze, leuchten gelbe Ringelblumen mit blauen Kornblumen um die Wette. Die Büro- und Geschäftsgebäude sind zwar restauriert worden, aber eher bescheiden gehalten. Die knappen Geldmittel wurden lieber in die Produktion gesteckt.
Am Anfang haben wir mit sehr einfachen Mitteln aus Dachlatten und Draht Horden gebaut, hatten einen günstig erhaltenen oder fast sogar gespendeten Bullerjan bekommen und haben mit Holzofenfeuer die Kräuter getrocknet. Das ist natürlich sehr aufwendig, sodass wir dann, als es uns etwas besser ging, 2006 eine Luftentfeuchtungsanlage gebaut haben. Damit haben wir seit 2006 unsere Kräuter getrocknet und haben dann bald gemerkt, Mensch, zu klein.
Es ging stetig weiter, Stein auf Stein, besser gesagt Kraut auf Kraut. Bis auf männliche Erntehelfer besteht die gesamte Belegschaft aus Frauen. Nicht nur Frauen, die aus der Großstadt gekommen sind, auch Frauen des wirtschaftlich schwachen Lassaner Winkels haben hier einen Arbeitsplatz gefunden, der ihnen das Leben sichert.
Es ist immer noch am Rande der Existenz, aber es ist mehr als Hartz IV für uns alle. Und wir haben mittlerweile, sind wir hier 10 Frauen, die davon leben.
Wenn einer anfängt, machen manchmal ganz viele mit. Im Lassaner Winkel hat sich Dynamik entwickelt. Viele Familien, Menschen mit kreativen Ideen und Künstler beteiligen sich nun aktiv an der Gestaltung des Ende der Welts in Vorpommern.
Wir haben das auch immer so gewollt. Ich wollte nicht hier nur leben, nur die Firma machen und dann meinen Lebensabend hier beschließen, sondern ich wollte auch das, was so, was man dann mit so einem Fachbegriff Regionalentwicklung nennt, das wollte ich gerne, dass das passiert. Und es ist einfach passiert dadurch, dass wir das gemacht haben.
Inzwischen hat sich dieses Netzwerk unter dem schönen Titel Kräuterkunst und Himmelsaugen zusammengetan. Ein Netzwerk, bei dem Naturnähe, Kunst und ökologisches Bewusstsein im Vordergrund stehen. Kräuter und Kunst sind damit geklärt. Aber was bedeuten Himmelsaugen?
Einzelne Teile der Gletscher, sogenanntes Toteis, wurden abgespalten und sind dann ganz, ganz langsam erst aufgetaut. Und das ist übrig geblieben. Und diese Löcher, die sogenannten Solllöcher oder Sölle, die liegen wie Augen des Himmels blau in den grünen Wiesen und Feldern, wie Himmelsaugen.
Himmelsaugen und Kräuterkunst und dazu eine Handvoll mutiger Frauen, die das mecklenburgische Ende der Welt tatkräftig umgebaut bzw. umgegraben hat. Da sieht man mal wieder, Ackern zahlt sich eben doch aus. Und weil es noch mehr zu entdecken gibt, bleiben wir noch ein bisschen im Lassaner Winkel in Mecklenburg-Vorpommern, direkt gegenüber von der Insel Usedom. Gegenüber der Insel Usedom auf dem Festland nur 3 Kilometer hinter der Ostseeküste, hinter dem Küstenort Lassan im Mecklenburg-Vorpommern, da liegt der kleine Ort Papendorf. 20 Meter über dem Meeresspiegel. Er hat nur 230 Einwohner und eine 700 Jahre alte Feldsteinkirche und einen wunderschönen Garten. Den Kräuterduft- und Tastgarten, der zum Netzwerk Kräuterkunst und Himmelsaugen gehört. Meine Kollegin Barbara Wiedemann hat sich aufgemacht zu Blumen, Büschen und Beeten.
Das hier oben ist das sogenannte Marienbeet. Also alles ganz hübsche, schöne Pflanzen rund um Maria. Also die Biene hier freut sich schon.
Das sind alles Kräuter, die mit Frauenleiden oder ja, Frauenheilkunde zu tun haben.
Marienkräuter, Heilkräuter, Duftkräuter. Über 300 verschiedene Pflanzen dürfen sich hier ausbreiten. Darunter fast vergessene Arten, die hier wieder zum Leben erweckt werden. Zum Beispiel im kleinen Klostergarten. Hier wächst und blüht, was Hildegard von Bingen schon vor 1000 Jahren als Heilpflanzen beschrieben hat. Vor allem Frauen haben über die Jahrtausende ihr Wissen um die heilende Wirkung der Kräuter gesammelt und weitergegeben. Das Frauenbeet mit heilenden Kräutern erinnert daran. Und selbst ein Brutbeet ist zu finden. Hier ist eben für alles ein Kraut gewachsen. Seit über 20 Jahren engagieren sich dafür die Mitarbeiter des Duft- und Tastkräutergartens. Ute Jander ist eine von ihnen.
Mit den zweimal Kräuterführungen die Woche. Und dann haben wir ja noch eine ganze Menge so wilde Kostseminare, wo man hier im Garten kocht und die Sachen, die hier wachsen, verarbeitet oder auch Salben herstellt. Und der Garten ist aber auch gedacht als Ort für die Region. Und Kindergruppen kommen natürlich auch noch aus der Region oder auch Urlauberkinder. Mit denen mache ich dann auch eine Kräuterteebar und ein paar Kräuter sammeln, ein bisschen Kräuterquark machen, spielen mit verbundenen Augen hier auf diesem ausführlichen Barfußweg laufen.
Und wenn die Kinder beim Barfußlaufen an den Ponys vorbeikommen, die da so beschaulich in der Wiese stehen, dann müssen die natürlich auch gefüttert werden. Vornehmlich mit Gras statt mit Kräutern. Ein schöner und friedlicher Ort mitten in der Natur der eiszeitlichen Endmoränenlandschaft. Da darf natürlich auch Wasser nicht fehlen.
Das ist eine überflutete Weide, die jetzt aussieht wie so ein kleiner See. Aber dadurch gibt es da noch so Inseln mit so alten Bäumen und Sträuchern dazwischen, wo halt ganz gerne die Vögel nisten. Hier nisten ganz viele Möwen, Wildgänse, Enten. Jetzt gerade ist immer wieder das Blässhuhn zu hören heute. Viel Land drumherum, viel Weite. Und gleichzeitig sieht man ja vom oberen Teil unseres Gartens, unser Garten, der geht dann so einen kleinen Hügel immer anwärts und von oben sieht man das Achterwasser und das Land auf der anderen Seite ist die Insel Usedom.
Mit den Füßen im See, das Blässhuhn im Ohr und vor den Augen die Ostsee, das klingt nach viel Erholung. Naturliebhaber sind in Mecklenburg-Vorpommern am richtigen Ort. Und damit ist unser Streifzug durch Mecklenburg-Vorpommern fast zu Ende. Wenn Sie was verpasst haben, kein Problem, können Sie heute Abend in unserer Wiederholung von 20 bis 22 Uhr in Domradio Reisen nochmal nachhören oder eben auch als Podcast runterladen unter www.domradio.de. Und gleich gibt's noch ein bisschen Musik aus Mecklenburg-Vorpommern. In der ersten Stunde von Domradio Reisen waren wir ja unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und eine waschechte Mecklenburg-Vorpommerin, die stellen wir Ihnen jetzt noch vor, Jennifer Weiß heißt sie und sie singt zusammen mit einem Kollegen aus dem Westen, der heißt Udo Lindenberg. Er hat auch den Song geschrieben gegen die Strömung, den die beiden jetzt singen werden. Und Udo Lindenberg, der hat übrigens heute Geburtstag, er wird 67 Jahre alt. Daniel Hauser stellt uns die Sänger und den Song vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Fuhr Udo Lindenberg mit seiner Band nach New York, um internationale Musikproduktionskunst an sein geplantes Album ranzulassen. Auf Udopia versuchte er den Spagat zwischen harter Rockmusik und fast Schlagereskem. Ein Ergebnis? Das Lied »Gegen die Strömung«, in dem er sich mit der Dame seiner Wahl verbrüdert und sich darauf einschwört, anders sein zu dürfen als die Menschen, die sich selbst als normal betrachten. 30 Jahre später hat er dieses Lied erneut eingespielt, gemeinsam mit einer Frau, der ihr Anderssein schnell anzusehen ist. Ihr ganzer Körper ist mit Tätowierungen übersät. Jennifer Weist von der Band Jennifer Rostock. Diese Band basiert auf einer Grundschulfreundschaft von Jennifer und Joe, entstanden im Ostseebad Zinnowitz auf der Insel Usedom. Als mecklenburgische Vorgruppe für Udo Lindenberg erreichten sie vor 5 Jahren erstmals ein größeres Publikum. Jetzt tun sie es ihm gerade nach, stehen wie er damals in einem Tonstudio an der Grenze von New York und New Jersey, um ein neues Album einzuspielen. In der Hoffnung, dass in 30 Jahren vielleicht jeder weiß, wer hinter Jennifer Rostock steckt. Die Sängerin Jennifer Weist gemeinsam mit Udo Lindenberg gegen die Strömung unplugged.
Sie gehören zur deutschen Kultur einfach dazu, die Mühlen. Ohne sie kein Brot und schon gar nicht die Vielfalt deutscher Brote. Einmal im Jahr öffnen bundesweit die Mühlen ihre Tore und so ist es jetzt wieder am Pfingstmontag am Mühlentag. Dieses Jahr machen 1077 Mühlen mit und Gunda Grete erzählt uns jetzt mal, was man da am Pfingstmontag alles sehen kann.
Die meisten der teilnehmenden Mühlen sind historische Wind- und Wassermühlen, aber es nehmen auch eine ganze Reihe moderner gewerblicher Mühlen daran teil und im Prinzip kann man sich alles rund um Mehl, Müller und Mühlen in den Betrieben vor Ort direkt anschauen.
So Dr. Heiko Zentgraf von der Vereinigung Getreide, Markt und Ernährungsforschung. In den oft denkmalgeschützten, klappernden Mühlen aus alter Zeit kann also der historische Weg vom Korn zum Brot besichtigt werden und häufig lockt ein interessantes Rahmenprogramm. Auch die modernen Betriebe gewähren einen Einblick in ihre tägliche Arbeit, die allerdings nichts mehr mit dem kulturromantischen Bild von Müllern und Mühlen früherer Jahrhunderte zu tun hat.
Die moderne Technik hat auch in den Mühlen schon lange Einzug gehalten und wenn man sich das Berufsbild eines modernen Müllers anschaut, dann besteht das in erster Linie aus sehr technischen Aufgaben, denn er muss das Getreide im Labor untersuchen, er muss das Getreide mit speziellen Verfahren reinigen und dann muss er eine ganze Vielfalt verschiedener Mahlerzeugnisse herstellen, die sowohl die Bäcker als auch die Haushalte für sicheres Gelingen ihrer Backrezepte brauchen.
In Deutschland gibt es eine Besonderheit,
dass wir anders als in den südlichen Ländern vor allem sowohl Roggen als auch Weizen zu Mehl verarbeiten. Und diese Mehlvielfalt spielt dann letztendlich auch wiederum eine Rolle, dass wir diese große deutsche Brotvielfalt haben.
Weltweit einmalig. Über 300 verschiedene Brotsorten werden hierzulande gebacken. Und dafür wird eine breite Palette von Mahlerzeugnissen benötigt, die vom Müller maßgeschneidert werden. Der Ausbildungsberuf ist für junge Leute also nicht nur sicher, sondern auch interessant. Noch einmal Dr. Heiko Zentgraf.
Denn darin verbindet sich ja einerseits der Bezug zu einem natürlichen Produkt und andererseits aber auch die technischen Herausforderungen. Und deswegen heißen die Müller jetzt auch Verfahrenstechnologen der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft. Daran sieht man eigentlich schon an diesem neuen Titel auch, was ihre Aufgabe ist, nämlich Technik, richtige Verfahren, um sichere Lebensmittel aus Getreide herzustellen.
Neue Titel, aber viele alte Mühlen, auch historische, die kann man sich am Pfingstmontag am Weltmühlentag ansehen. Und damit man das machen kann, muss man an manch alter Mühle einiges in Sachen Restaurierung tun. Und einen Menschen, der sich damit auskennt, stellen wir ihn gleich vor. Kommenden Montag am Pfingstsonntag ist der 20. Deutsche Mühlentag. Bundesweit soll da aufmerksam gemacht werden auf die historischen Mühlen, die noch erhalten sind und oft liebevoll restauriert und gepflegt werden. Darum kümmert sich die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung. Die hat 3000 Mitglieder und eins davon ist Jochen Köhler in Buchfahrt in Thüringen. Er hat in dem kleinen idyllischen Ort an der Ilm eine Wassermühle restauriert und er ist ein richtiger Profi. Er führt nicht nur seine Mühle, sondern auch ein Planungsbüro für Mühlenrestauration.
Wir wollen eigentlich beweisen, dass in der heutigen Zeit möglich ist, glaubwürdige Lebensmittel zu einem ehrlichen Preis wieder in Handel einzustellen. Und wir leben ja momentan, das wissen Sie auch alles, frage ich nicht zu sagen, in der Zeit der Lebensmittelverunsicherung und wieder erwarten sind jetzt richtig gute Tendenzen da, dass man hier auf diesen Zug, was ich gerade erzählt habe, wieder aufspringen kann.
1977 hat Jochen Köhler seine Getreidemühle entdeckt und restauriert sie seit Jahren mit Freunden. Selbst neue Wasserräder hat er schon angebaut. Das Besondere an der Buchvatermühle ist, dass sie tatsächlich auch in Funktion ist, gemäß dem Motto, alles was rastet, rostet.
Meine Hauptarbeit ist halt, also oder mein Hauptbetätigungsfeld, die Restaurierung alter Mühlen. Und dann noch widme ich mich der regenerativen Energieerzeugung mittels Wasserkraft. Da werden auch entsprechende Planungen ausgeführt. Ja, die weitesten Arbeiten, da bin ich heute noch ein bisschen stolz drauf. Also wir haben in Hanoi, also in Vietnam, haben wir eine Senfmühle gebaut. Und in Irland sind wir seit 3 Jahren sehr gut im Rennen. Ja, die Iren sind seit 10 Jahren dran, ihre Mühlen schön wieder flott zu machen.
Zur Wassermühle in Buchfahrt gehört übrigens auch eine kleine Brauerei, die Jochen Köhler mit Freunden eingerichtet hat. Da trinken sie dann ihr Bier selber. Jedenfalls hat Köhler in Buchfahrt mit der Restaurierung seiner Mühle einen Idealfall für die Verarbeitung von Getreide geschaffen, zur Nachahmung empfohlen. Allerdings räumt er ein.
ist natürlich in den wenigsten Fällen so perfekt umsetzbar. Liegt halt daran, Sie müssen sich immer so vorstellen, wenn Sie eine exzellente Lage haben, es ist eine große Stadt in der Nähe oder Sie leben in einem touristisch gut erschlossenen Gebiet, dann kann man natürlich sehr schöne Projekte umsetzen, wo auch solche alten Mühlen wieder zum Leben erwachen können.
Jochen Köhler hat im thüringischen Buchwart eine Getreidemühle restauriert, eine Backstube und eine Brauerei gehören auch dazu, aber auch im Weiterbildungszentrum, denn die Fachkräfte sind rar, die historische Mühlen auch tatsächlich führen können. Geworben wird dafür auch auf dem Mühlentag am Pfingstmontag, der dieses Jahr in Hamburg eröffnet wird. Und hier im Domradio stellen wir Ihnen deshalb in dieser halben Stunde gleich noch eine historische Mühle vor, eine Senfmühle. Unser Ausflugstipp für Pfingstmontag sind ja die Mühlen. Gleich werden wir Ihnen noch eine historische Senfmühle vorstellen. Aber jetzt kommen erstmal ein paar Tipps für das kommende Wochenende.
Kemnade in Flammen. Jede Menge Live-Musik sorgt am Wochenende auf dem großen Volksfest rund um die Bootshallen Gibraltar in Bochum für gute Stimmung. Seit 1982 wird hier Unterhaltung großgeschrieben. Nicht nur für die Erwachsenen. Das lustige Kinderprogramm, Oldtimer, Feuerwehrautos zum Anfassen, eine Papageienschau, die Mitwirkung der Musikschulen in Bochum und das große Abschlussfeuerwerk sind nur einige Punkte, warum sich das Volksfest vor allem für Familien lohnt. Das Besondere, hier stammen noch alle verantwortlichen Künstler, Darsteller, Institutionen und Firmen aus der Region. Der Veranstalter will damit bewusst den Bezug zur Region wahren. Der Eintritt ist frei, kommen kann jeder, der Lust und Zeit hat. Noch bis Pfingstmontag, immer ab 9. Cornelia Funke Ausstellung. Tintenherz, wilde Hühner und Gespensterjäger. Vielen sind die berühmten Kinderbücher noch bekannt. Einigen sicherlich daher, dass Cornelia Funkes spannende Gespensterbücher einen dazu brachten, nächtelang lesend unter der Bettdecke zu liegen. Bevor sie mit dem Schreiben begann, arbeitete Cornelia Funke als gelernte Illustratorin. Und diese Arbeit machte sie, wie ihre Zeichnungen beweisen, ziemlich gut. In ihrer Ausstellung in der Ludwig-Museum-Galerie in Oberhausen zeigt Cornelia Funke erstmals ihre zeichnerischen Fähigkeiten in voller Bandbreite. Sehen kann man diese noch bis einschließlich Pfingstmontag von 11 bis 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es für 6,50 Euro und ermäßigt 3,50 Euro. Oldtimer Rallye in Hagen. Am Samstag lädt der Hagener Automobilclub 1905 e.V. zum Oldtimer-Treff ein. Die diesjährige Rallye lockt wieder jede Menge Oldtimer an, die von Kennern begutachtet und von Besitzern präsentiert werden. Mit seinen 60 historischen Werkstätten und Betrieben, Bächen, Stauteichen, Wiesen, Hügeln und Wald ist das LWL Freilichtmuseum Hagen so vielseitig wie seine Besucherinnen und Besucher. Technikfreaks und die, die es vielleicht noch werden wollen, können hier noch einiges rund um die alten Autos lernen. Der Adener Gourmetmarkt. Für jeden Feinschmecker ein Muss. Noch bis einschließlich Pfingstsonntag laden Ahlener Wirte zum Schlemmen am Weserufer hinterm Rathaus ein. Ab 14 Uhr kann man hier viele Leckereien genießen. Von frischem Spargel mit Lachs oder Rohschinken angefangen, über außergewöhnliche Desserts bis hin zu selbstgemachten Kuchenspezialitäten der Bäckerei Zimmermeier nebenan, wo im Übrigen auch heute noch selbst gebacken wird.
Er gehörte immer schon auf den Tisch, der Senf. Im Mittelalter war er das wichtigste scharfe Gewürz, aber schon die Römer mischten ihn und die Chinesen, die schätzten ihn bereits vor 3000 Jahren. Das Besondere am Senf, die Saat an sich schmeckt eigentlich fade, sie muss erst gemahlen werden und dann mit Flüssigkeit gemischt, damit der Senf auch scharf wird. Es gibt in Deutschland nur wenige historische Senfmühlen, in denen der Senf noch traditionell hergestellt wird. Eine davon liegt im Ilmtal in Thüringen, 30 Kilometer südlich von Erfurt, und Stefan Quielitz war für uns dort.
Eigentlich möchte man gar nicht eintreten, so schön ist es draußen. Idyllisch liegen Ort und Mühle eingebettet in die Landschaft der Ilm, rund um Felder und Wiesen. Die großen Fachwerkgebäude der Mühle von Klein-Hettstedt sind von Stille umgeben. Man ahnt kaum, dass es drinnen in früherer Zeit laut und eigentlich wie in einer Fabrik zuging.
Die schieben jetzt quasi so einen Konus hinein in die Kupplung. Immer weiter, noch weiter, noch weiter. Und wenn du jetzt ein kleines Stück zurück. Kleines Stück zurück. Prima, danke. Perfekt.
Einst war es die Wasserkraft der Ilm, mit der die Mühle von Klein-Hettstedt betrieben wurde. Und das wohl schon im Mittelalter. Vor allem Getreide wurde gemahlen. Aber in späterer Zeit rentierte sich das immer weniger, auch weil sich die Technik kaum weiterentwickelte.
Weil das so primitiv war, hat man hier noch alle möglichen Gewerke gehabt. Hier gab es eine Gipsmühle, eine Sägemühle, eine Senfmühle, eine Grabenmühle, eine Spinnerei.
Mit der Entwicklung des Walzenstuhls Ende des 19. Jahrhunderts, für den die Gebäude aufgestockt wurden, begann die industrielle Produktion des Getreidemehls. Und davon ist heute noch in der Mühle von Klein-Hettstedt viel erhalten und erlebbar. Über Holzstiegen geht es hinauf auf den Walzenboden. Von all den Walzen aber, die sich hier noch drehen können, wird nur noch eine glatte Walze genutzt und mit der wird kein Getreide gemahlen, sondern Senfsaat gequetscht. Klein-Hettstedt ist also kein Museum, sondern eine Senfmühle.
Das ist Orientalsaat oder Sarepta-Senf. Also Sarepta ist im Prinzip eine Stadt in Israel. Im Alten Testament gibt es ein Gleichnis von einer Witwe aus Sarepta. Und im Neuen Testament gibt es ein Gleichnis, wo aus dem kleinsten Korn so ein Baum oder Strauch erwächst, wo die Vögel drin nisten. Das kennen eigentlich die meisten. Im Senf sind ca. 28% Öl und davon hat man so 5-6% Allylöle. Und die entstehen, wenn ich Senf in der Zellwand aufgeschlossen habe und dann eine Flüssigkeit dazu kommt.
Die Entscheidung für die Senfproduktion, wie sie heute betrieben wird, fiel nach der Wende. Friedrich Morgenroth überlegte lange, ob er die Mühle, die von 1972 bis 1989 ein volkseigener Betrieb der DDR war, von der Treuhand zurückkaufen sollte.
Ich sollte mit einmal der Treuhand 250.000 Mark bezahlen. So, und das hätte ich bezahlen müssen, wenn ich ja weiter Getreide gemahlen hätte. Und dann habe ich mir eigentlich die Sache recht schwer gemacht und habe überlegt, hat das Sinn oder hat es keinen Sinn. Bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, das hat keinen Sinn mit Getreide. Ist die Treuhand mitgegangen, die Mühle ist so am Markt nicht lebensfähig, hat man mir den Maschinenpark aus dem moderneren Teil an den Dritten verkauft. Dann war das Gebäude leer, dann haben sie uns nochmal 30.000 abgenommen und dann stand ich vor so einem Gebäude. Wie alt war ich da? 38 und drei kleine Kinder und so ein Gebäude auf dem Hals und kein Geld.
Mühsam waren die ersten Jahre. Morgenroth richtete Ferienwohnungen ein, dann fiel die Entscheidung, wieder Senf zu mahlen. Seit 1999 läuft die Senfproduktion, doch in der großen Mühle von Klein-Hettstedt braucht das eher wenig Platz. Am Ende des Rundgangs kommt man in einen kleinen, aber wichtigen Raum. Hier wird die gequetschte Senfsaat in einem Bottich mit Wasser zur Maische verrührt.
Wasser, Senfsaat, etwas Salz und Zucker. Wird sie 10-12 Stunden gerührt und wenn sie dann in diesen Raum kommen, da laufen sie richtig wie gegen eine Wand. Da wird das Gehirn frei, die Nase läuft, die Augen tränen. Also das ist sehr intensiv. Man geht zur Tür und lüftet.
Essig kommt noch dazu zum Konservieren. Und dann kommt das Besondere der Senfproduktion. Diese Maische wird nochmals zwischen zwei Mühlsteinen nass gemahlen oder besser gequetscht. Diese Steine drehen sich gerade mal mit 55 Umdrehungen pro Minute. Aus gutem Grund, denn so bleiben die ätherischen Öle erhalten.
Diese ätherischen Öle beginnen so bei 24 Grad aufwärts zu verfliegen intensiv. Ich meine, das ist schon bei niedrigen Temperaturen passiert, das habe ich erklärt, dass hier eigentlich die Luft brennt. Aber da geht es intensiv verloren. Und Sie können sich vorstellen, über diese Technologie entsteht keine Wärme. Die ganz alten Senfmüller, die haben gesagt, im Sommer arbeite ich nur in der Nacht, weil es dann draußen zu warm war.
Es ist also nicht irgendein Senf, der in Klein-Hettstedt produziert wird und es ist auch nicht nur eine Sorte. Im Verkaufsraum der Mühle hat Sohn Ulf Morgenroth all die Sorten aufgereiht, die in Klein-Hettstedt gemischt werden.
Meine Favoriten sind so Honig, Bärlauch zurzeit, weil da der frische Bärlauch dran ist. Haben wir halt saisonbedingt nur 2-3 Produktionstage, wo wir den frischen verwenden können. Tomate, Olive esse ich gern für mediterrane Gerichte, aber auch für Bratwurst, Rostbredel. Den Süßen esse ich eigentlich auch fast alles. Am liebsten auf Käse. Meine Schwester ist am liebsten Johannisbeer auf Käse. Ist halt eine Geschmackssache. Und Premium halt für was Deftiges.
Wer die Mühle von Klein-Hettstedt verlässt, hat nicht nur feinsten Senf im Gepäck. Neben all dem technischen Wissen erteilt Friedrich Morgenroth auch lebendigen Geschichtsunterricht, vor allem über die Zeit der DDR. Und mit trockenem Humor präsentiert er all seine kleinen Anekdoten, gibt sozusagen seinen Senf dazu.
Im Mittelalter hat man sich gerne vergiftet. Und weil Senf so kräftig war, war er dafür geeignet, dass man Gift drunter mischen konnte. Und um nicht vergiftet zu werden, hat jeder seinen Senf dazugegeben.
Senf aus Klein-Hettstedt. Stefan Quielitz hat die historische Senfmühle im thüringischen Ilmtal besucht. Können Sie auch am Montag, da wird auch diese Mühle ihre Türen öffnen für Besucher am Deutschen Mühlentag 2013. Wenn Sie es nicht bis Thüringen schaffen, allein im Rheinland sind 320 historische Mühlen dabei, die an diesem Tag mitmachen und ihre Türen aufmachen. Von den insgesamt rund 1100 Mühlen bundesweit, die mitmachen. Finden Sie alles, welche Mühle wann wie aufmacht, finden Sie alles auf der Seite der Deutschen Mühlengesellschaft im Internet.
Domradio Reisewetter.
Die berühmt-berüchtigten Eisheiligen, die haben wir ja diese Woche so richtig gut kennengelernt. Temperaturen unter 10 Grad teilweise, Wolkenregen, der soll aber zum Wochenende endlich sich verziehen. Mehr weiß Renato Schlegelmilch im Domradio Reisewetter. Renato,
Heike.
Sommersonne, wo?
Im Prinzip, das? Ja, sprich aus, Heike. Im Prinzip, du darfst ja nicht von uns hier im Westen Deutschland aufs ganze Land schließen. Es ist eigentlich jetzt schon schön. Im Osten, so an der Oder, haben wir es heute sogar schon um die 27 Grad. Es ist halt dieses schlechte Wetter, was sich heute besonders so auf den Westen Deutschlands fixiert. Und es wird aber am Wochenende relativ schön. Der Regen, der am Samstagmorgen im ganzen Land dann sein wird, verzieht sich so im Laufe des Tages Richtung Norden, Richtung Nordsee. Also der Samstagmorgen ist noch ein bisschen wolkig, aber das lockert dann im Laufe des Tages immer mehr auf. Temperaturen so von 18 bis 23 Grad. Es kann hin und wieder an der Ostsee heftige Gewitter geben, aber wenn man davon entfernt ist, ist es eigentlich ein recht schöner Tag. Ein Sonntag, der wird dann besonders sonnig, 20 bis 25 Grad. Da kommen dann aber wieder so gegen Nachmittag, Abend von den Alpen neuer Regen und auch neue Gewitter so in die Südhälfte des Landes. Der Norden, der ist trotzdem noch freundlich, aber eben die Gewitter im Süden. Also es ist so wechselhaft und man muss sich so raussuchen, wann und wo das schöne Wetter auf einen wartet.
Also man kann schon einen Ausflug planen, man weiß nicht nur so genau wann. Was kann man sich aussuchen, raus kann man auch, kommt halt drauf an, wo man ist. Wann
relativ
man
spontan kann. Dann genau. Gucken, wie das Wetter ist. Ne? Aber schön wird es auf alle Fälle, die Frage ist nur wann und wo.
Ja. Und wie sieht's aus im Rest von Europa?
Da ist es gerade so, wo wir sind, also so alles rund um Deutschland, ist es genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist mal so, mal ein bisschen Sonne, mal ein bisschen Regen. So rund um die Ostsee herum ist es warm, aber nass am Wochenende bei 20 Grad. Besonders sehr schön ist es, wenn man so Richtung südöstliches Mittelmeer geht, so zum Beispiel nach Malta. Malta ist eigentlich der Urlaubstipp für dieses Wochenende, wer sehr viel Geld ist und hat und sehr spontan ist. Da haben wir das ganze Wochenende strahlenden Sonnenschein bei 24 Grad.
Und wie geht's bei uns weiter in der nächsten Woche?
Da ist es erst wechselhaft, so wie es jetzt eben auch am Wochenende ist, aber dieses Wechselhafte, das gleicht sich immer mehr an. Also die Temperaturunterschiede so über das Land verteilt, die pegeln sich immer mehr ein, so auf eine Marke so um die 20 Grad nach Pfingsten. Es ist halt immer noch regnerisch, so Montag, Dienstag. Die Sonne, die kommt dann ab Mittwoch wieder und dann haben wir eigentlich wieder das schöne Wetter, so wie wir es in den vergangenen Wochen auch schon kennengelernt haben.
Auf alle Fälle halten wir fest, am Pfingstwochenende, am verlängerten Pfingstwochenende gibt es schöne Momente wettermäßig. Wir hatten jetzt einen schönen Moment mit Renato Schlegelmilch. Ich danke dir dafür.
Gerne.
Sage auch gleich Tschüss, das war's nämlich von Domradio Reisen. Ich danke fürs Mitreisen und wünsche schöne Reisen, schöne Ausflüge mit ganz, ganz viel trockenem Wetter. Machen Sie es gut. Tschüss.